ein besonderer Montag, weil es ist ein Feiertag und da kommt man ganz ruhig durch die Straßen. Die Tiere fühlen sich wohl und glauben, ihnen gehört die Stadt. Da haben sie natürlich nicht mit Sergei Lochthofen gerechnet. Hallo Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie. Guten Morgen. Heute Morgen ging es hier in der Straße nicht ganz so friedlich zu.
Wieso?
Ich bin aufgewacht um 5. Meine Krähen machten wirklich großen Radau, also Karl und Clara. Und ich schaute raus und die flogen entlang der Straße und jagten einen Waschbären.
Was?
Der verschwand immer unter den Autos und duckte sich da weg, aber die haben da nicht nachgelassen, bis er dann am Ende der Straße irgendwo in den Garten verschwunden ist. Aber die sind ja Nesträuber und ich vermute mal, die zwei haben den erwischt, wie er sich da ihrem Nest näherte und auf diese Art und Weise. Also die Krähen sind schon ziemlich an der Stelle unverträglich. Ja, also die, auch wenn Eichhörnchen auf dem Baum sind, da wo die ihre Neste haben, die haben keine Chance, obwohl sie auch ziemlich gut beißen können und kratzen können. Aber vor den Krähen haben sie alle Angst.
Also sollte man sich vor Intelligenz und die Größe spielt auch nicht die Rolle, sollte man sich vorsehen. Die Krähen waren im Vorteil.
Nein, die sind auch sehr konsequent. Ich habe das mal erlebt hier im Park, da kam ein Milan, also in ihr Revier rein, dann sind die hochgeflogen, auch noch am Teich sind auch noch ein Krähenpaar, sind ja auch noch dazu gekommen. Und zu viert haben die den Milan, also der ja doch ein kräftiger Raubvogel ist, mit allen Waffen ausgestattet, die so ein Vogel hat, die haben den abgedrängt und rausbegleitet aus dem Revier hier. Also insofern sind die Krähen schon durchaus also ernstzunehmende Gegner. Wenn sie den Schnabel so aus der Nähe sehen, dann wissen sie Bescheid. Also der kann schon ganz schön zuhacken.
Ums Zuhacken und um Größe zeigen, um Stärke und um Macht geht es ja auch zwischen Ländern, zwischen Nationen, in den Regionen. Das kann einem irgendwie Angst machen und ich habe das Gefühl, China macht mir persönlich irgendwie keine Angst. Sollte es das oder sind die Chinesen im Grunde friedfertig und nicht expansionsfreudig oder sind sie das doch?
Na doch schon. Also ich glaube, China hat eine Phase hinter sich gelassen, 200 Jahre. Irgendwann in der Ming-Dynastie hat man falsche Entscheidungen getroffen, zum Beispiel nicht so sehr aktiv zu sein. Das heißt, ein Land, das kulturell über tausende Jahre im pazifischen Raum und darüber hinaus, sage ich mal, die Nummer eins war, war dann ziemlich in einem schlechten Zustand. Sie selbst sahen sich auf den Knien und jetzt kommen sie zurück. Der Umschwung unter Deng Xiaoping damals, der führte dazu, dass sie wirtschaftlich aufgestiegen sind. Und das hat man ja auch gesehen. Die Woche war ja interessant. Nach und nach gaben sich ja Trump und Putin die Klinke in Peking. Und dann hat man gesehen, wer der Koch und wer der Kellner ist ja an dieser Stelle. Also bei Putin ganz eindeutig ein Bittsteller, der darum buhlt, eine weitere Gasleitung nach China verlegen zu können, um damit Geld zu machen. Aber die Chinesen wollen das zusätzliche russische Gas nicht, weil sie kaufen überall an, selbst bei den Amerikanern, viel Gas, das teure Gas, was in Europa ja immer so diskutiert wird. Die Chinesen kaufen es, weil sie natürlich keine Abhängigkeit wollen, wie die Amerikaner auf ihrer Seite von den seltenen Erden abhängig sind. Und das hat man auch gesehen. Also Trump ist gekommen, die Chinesen haben wieder gesagt, dass sie Taiwan eventuell auch so holen und Trump hat sozusagen den Schwanz eingekniffen. Also es ist schon eine Entwicklung, eine junge, vitale Supermacht, das ist China, eine zweitrangige Supermacht Russland und Amerika auf dem absteigenden Ast. Das haben wir schon diskutiert in der ersten Runde der Präsidentschaft von Trump, dass seine Art zu regieren und das Land zu führen den Aufstieg Chinas beschleunigt und das ist in diesem Fall heute auch der Fall. Die Chinesen sind der Schlüssel, die könnten jederzeit dazu beitragen, dass der Ukraine-Krieg beendet wird und sie können auch jederzeit dazu entscheidend beitragen, dass der Iran sich zurückzieht am Horn. Aber sie tun es nicht, weil sie natürlich den Rivalen, die Amerikaner, schwächen wollen, aus diesem Grunde die Russen auch die Iraner unterstützen. Also Trump ist, wie gesagt, wie so ein Dummbattel da rumgelaufen und wieder abgezogen und hat im Nachhinein noch einmal bestätigt, dass er Taiwan auch fallen lässt, wenn es einen guten Deal gibt. Also insofern sage ich mal für uns alle keine guten Vorzeichen.
Dennoch ist ja China eine jahrtausendalte Kulturnation, die offensichtlich clever sind und aber nicht so damit hausieren gehen.
Naja, ich glaube mal, im Augenblick ist es so, wenn die in Europa die Leute aufwachen, da arbeiten die Chinesen schon 2 Stunden. Das heißt also 3 Stunden. Das heißt, die sind schon ziemlich tough unterwegs. Das ist eine Kultur, auch bedingt durch die sozusagen jahrhundertealte Art des Umgangs miteinander, zum Teil sehr brutal. Wenn Sie nach Peking reinfliegen, sehen Sie diese Satellitenstädte, da möchten Sie nicht tot am Zaun hängen. Ja. Also hunderte Häuser um eine Fabrik herum, alle so 20, 30 Stockwerke hoch, kein Grün, kein Geheim, kein Nichts. Da wohnen die Menschen drin und sind sogar froh darüber, weil im Verhältnis zu den alten Zeiten, also der Eltern und der Großeltern, geht es den Menschen deutlich besser. Das ist das Versprechen auch dieses Regimes. Aber es ist natürlich eine straff organisierte Gesellschaft, eine Diktatur, gar keine Frage, sie ist ein Diktator. Und seine Vorstellung ist natürlich, dass wir auch dem uns unterwerfen. Und insofern sind wir im Augenblick auch nicht so gut aufgestellt, weder in Amerika noch in Europa, dem zu widerstehen. Wir haben uns sehr stark in die Abhängigkeit von China begeben. Die Russen sowieso mit dem ganzen Krieg, sie sind nicht in der Lage sozusagen wirtschaftlich zu überstehen, wenn die Chinesen sie nicht unterstützen. Und bei den Amerikanern entwickelt sich das unter Donald Trump sehr schnell auch in diese gleiche Richtung.
Also wenn jetzt Trump Taiwan für einen günstigen Deal fallen lässt, Ukraine hat er ja, könnte man sagen, schon fallen lassen, was heißt das denn für die NATO?
Ja, die NATO ist natürlich nur ein starkes Wort. Das heißt, auch bei uns wird ja viel diskutiert. Auch die Putin-Freunde behaupten ja, sage ich mal, die NATO hätte Russland bedroht. Und aus diesem Grunde sei dieser Ukraine-Krieg passiert. Ohne die Amerikaner ist die NATO gar nichts. Also das heißt, es gibt keine Waffe, die die Deutschen haben, die in irgendeiner Hinsicht die Russen beeindrucken könnte. Auch wenn wir 100.000 Soldaten mehr einstellen, was hier diskutiert wird, wo es eine Anstrengung ist und wofür wir Geld brauchen und was nicht so ohne weiteres klappt, das ist alles Pillepalle. Das interessiert die Russen nur bedingt in der Propaganda, aber in Wirklichkeit beeindruckte sie das nicht. Das Gleichgewicht der Kräfte war immer ein Gleichgewicht zwischen den Atomwaffen der Russen und der Amerikaner. Das heißt, wo die NATO steht, die hatte jetzt eine viel längere gemeinsame Grenze mit Russland durch die Aufnahme der Finnlands in die NATO. Dadurch hat sich nicht wirklich was verändert. Das ist alles Unsinn. Und die NATO bedroht als solche auch im Kern nicht die Russen. Das Einzige, was da wirklich da ist, dass die Amerikaner in der Lage sind, den russischen Appetit zu schmälern. Das heißt, bis hier und nicht weiter zu sagen. Aber im Fall Ukraine sehen wir ja, es gestaltet sich sehr schwer. Es ist ein schönes Beispiel für die großmundige Ankündigungspolitik Donald Trumps und er ist nicht in der Lage, wirklich eine vernünftige Rolle da zu spielen, obwohl er sagt, in 24 Stunden will er den Krieg beenden.
Diese Steuererklärungsnummern, die sind natürlich eigentlich der Hammer, also Korruption auf höchster Ebene, aber das geht so ein bisschen unter in dem anderen Wahnsinn, oder?
Ja, das ist bei Donald Trump natürlich auch Methode, dass er in der Woche mehrere Sachen loslässt und immer wieder die Leute zwingt, sozusagen mit dem Kopf zu schütteln, sich aufzuregen. Aber dass dazwischen auch natürlich ja grundsätzliche Dinge sind, dass er und seine Kinder nicht befürchten müssen, dass irgendein übereifriger Steuerfahnder den Dingen auf die Schliche kommt, die bei ihm natürlich die Regel sind. Wir wissen ja, dass das alles nicht korrekt gelaufen ist. Er ist ja einer der erste Präsident gewesen, der seine Steuererklärung nicht veröffentlicht hat und mit vielen Finden hin und her versucht hat, es abzudecken. Wir wissen auch nicht, was er wirklich vor der Präsidentschaft an Geld hatte, ob er verschuldet war oder vielleicht umgedreht, das wissen wir alles nicht. Aber inzwischen laufen ja die Geschäfte wunderbar. Also es gibt ja keinen amerikanischen Präsidenten, der so schamlos in die Staatskasse gegriffen hat und natürlich auch seine ganzen Verwandten begünstigt. Das heißt also tatsächlich Korruption auf höchster Ebene. Für jeden anderen Präsidenten, Obama, Clinton, aber auch Bush, hätte ein Minimum von dem gereicht, dass man ihn dann aus dem Amt gejagt hätte. Aber bei Donald Trump sind die Maßstäbe inzwischen so weit abgesunken, dass er durch sein ständiges, sozusagen wirres Handeln dazu beiträgt und natürlich auch durch die Art, wie er Erpressung betreibt mit dem Parlament, wie er die Abgeordneten erpresst, dass er sich leisten kann, dass solche Gesetze und Bestimmungen erlassen werden, dass er nicht fürchten muss, dass man bei ihm reinschaut, was er denn eigentlich in puncto Geld auch im Augenblick, sagen wir, am Rande der Legalität oder jenseits der Legalität verdient. Das ist schon bemerkenswert.
Mhm. Wir haben eben darüber gesprochen, wie brutal Tiere sind. Manchmal denke ich allerdings, es ist unglaublich, was Menschen anderen Menschen antun können. Ich war in den 90ern mit einem Radioprojektmann in Sarajevo in Bosnien-Herzegowina und da war so eine große Straße, wo Tatrabahnen fuhren und die Einheimischen, die haben das die Sniper-Allee genannt und ich habe dann gefragt, wieso heißt das Sniper-Allee? Naja, da haben also in der vierjährigen Belagerung von Sarajevo ist da auf die Menschen geschossen worden, die in die Straßenbahn einsteigen wollten und da sind westliche, also die haben das direkt Touristen genannt, westliche Touristen kamen dahin, die dort auf die Leute geschossen haben. Dachte, das kann doch nicht sein. Ich konnte es mir nicht vorstellen und jetzt nach Jahrzehnten gibt es Ermittlungen und auch Beweise und Belege dafür, dass tatsächlich das Menschenjäger in Sarajevo auf den Straßen andere Menschen, also aus Spaß, aus Freude erschossen haben. Das ist doch unglaublich, oder? Was Menschen anderen Menschen antun können. Und das in der jüngeren Geschichte.
Das ist gar keine Frage. Und vor unseren Augen und vor unserer Haustür. Es sind ja auch eine ganze Reihe deutscher, junger Männer auch aus Ostdeutschland, NVA geschult, in Sarajevo auf beiden Seiten als Söldner eingesetzt gewesen. Diese Geschichte mit den Snipern, da sind also Sniper ist die Bezeichnung für Scharfschützen. Ja. Vor allem in den slawischen Sprachen ist das direkt der Begriff, also in Russisch heißt der Scharfschütze Sniper. Das heißt, diese Leute haben sich einen Spaß daraus gemacht, auf ganz spezielle Jagd auf Menschen zu gehen. Und das zeigt ja auch, wie die Kriege die Menschen entmenschlichen. Das heißt auch, die Leute, die das organisiert haben, sind ja alles Verbrecher im Großen und Ganzen. Dass das so viele Jahre braucht überhaupt, dass man das aufklärt und dass man dahinter kommt, das ist schon ein Beleg dafür, wie schwer wir uns dann tun, sage ich mal, solche Sachen aufzurollen. Unsere Gesetzgebung ist auch zum Teil gar nicht vorgesehen für solche Fälle. Das heißt also, diese vorsätzliche Art, Menschen zu töten im Krieg, hinzufahren, aus Spaß das zu machen. Das gehört schon mit dazu. Und jeder dieser Kriege, wir schauen ja nun in die Ukraine, mit welcher Brutalität dort jetzt gerade auch wieder die Russen zugeschlagen haben, wieder Kindertod. Ich finde auch, was wir vielleicht auch zulassen, dass das so anonym passiert. Das heißt, wenn 3, 4 Kinder umgebracht werden, wir sehen ja nie ein Foto, also unseren berühmten Wal Timmy, den haben wir ja bis zu seinem letzten Weg begleitet. Da sind die Kameras ständig drauf gewesen und die Leute haben emotional das verfolgt und mitgelitten. Das war für alle verständlich, aber dass eben halt gleichzeitig nicht einfach nur anonyme Zahlen diese Kinder sind, sondern konkret Svetlana, Mascha oder Tanja heißen, dass sie auch ihre Zukunft hatten und gespielt haben und dann von diesen Raketen umgebracht werden. Ich glaube, da lassen wir zu sehr zu, dass die Mörder oder diejenigen, die das befehlen, zu anonym bleiben. Das heißt, all diese Schrecken des Krieges, ob im Sarajevo oder jetzt konkret in der Ukraine, die müssen viel stärker auch menschlich, emotional nachvollziehbar verdeutlicht werden. Ich glaube, sonst bleibt das alles im Hintergrund. Wir haken es ab, sagen, ja, es ist wieder eine Meldung heute. Sie haben wieder geschossen, naja, das machen die immer und das war's damit. Aber in dem Augenblick, wo das konkret wird, wo das einen Namen bekommt, wo das eine Geschichte bekommt, war sehr schön bei diesem Fall Timmy nachzuvollziehen. Da gehen auch die Emotionen der Menschen hin und dann kann man vielleicht doch viel stärkeren Druck auf die Befehlshaber dieser Dinge erzeugen.
Mhm. Weil wir heute am Feiertag sind, ein bisschen mehr Zeit haben, nochmal diese große Frage, woher kommt die Entmenschlichung? Wo fängt das an? Und warum stumpfen wir auch ab, wenn wir dann Nachrichten hören, weil es uns vielleicht zu viel ist? Wo beginnt das?
Naja, ich bin vielleicht an der Stelle ein bisschen sehr nüchtern, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass wir uns, was unser sozusagen inneren Verfasstheit anbelangt ist, also von der Entwicklung her auf dem Niveau genetisch eigentlich wie vor 5000 Jahren befinden. Das heißt also, die gleichen Gründe vor 5000 Jahren vorhanden waren, um Menschen umzubringen, Nachbarn anzufallen, Frauen zu vergewaltigen, Leute zu bestehlen, Häuser anzuzünden. So wie das damals gewesen ist, ist das heute auch. Die Schicht der Kultur und der sozusagen der vernünftigen Art des Umgangs miteinander, die ist sehr dünn. Und im Krieg wird das sozusagen, platzt das auf und kommt das raus. Auch bei uns gibt es ja viele Leute, wenn wir schauen, den Nationalismus, der uns so viel Leid gebracht hat in Europa in den letzten 100 Jahren, und so viele Tote, dass der wieder kommt und dass dann viele Leute wieder glauben, das sei die Zukunft. Obwohl jeder weiß, Nationalismus, wir sehen es überall, der führt letztlich, also Russland ist das beste Beispiel, wieder in den Krieg. Und es ist gar keine Frage, wenn Nationalisten in Deutschland an die Macht kommen, gibt es auch wieder Krieg. Und es gibt wieder viele Leute, die das begründen. Die müssen ja mal sehen, in der Zeit des Nationalsozialismus kamen sich ja die Menschen moralisch viel bedeutender, viel wichtiger und viel besser vor als der Rest der Welt drumherum. Das heißt, man brachte zwar Millionen Menschen in den KZs um, man führte Kriege, aber kam sich innerlich doch sehr auf der richtigen Seite, im Einsatz des Guten und des Gerechten sozusagen kam man sich davor. Das hat sich nicht geändert bis auf den heutigen Tag und genauso passiert das im Augenblick, die Propaganda in Russland, ich lese das ja immer, es erschaudert einen, wie sich die Welt wiederholt und wie schwer wir einfach einen Fortschritt an dieser Stelle haben. Und wenn wir dann an mehreren Stellen das gleich in der Welt haben, in Amerika, in China, in Russland, auch im Iran, im Nahen Osten, in Israel, da sind wir Geiseln dieser Entwicklung und das ist nicht weg. Das heißt, das Primitive ist genauso da wie das Kluge und das Kulturvolle.
Also der Firnis, die Decke der Zivilisation ist sehr, sehr dünn, kann schnell rausbrechen und wir sind Meister der Verdrängung und können uns unsere Wahrheit zurechtbasteln, obwohl die Fakten eigentlich vor uns stehen. Das ist auch so eine Leistung des Gehirns, oder? Dass wir uns eine Welt zurechtdenken können, die mit der Realität wenig zu tun hat?
Naja, wir würden ja sonst das Ganze nicht sozusagen überleben. Das heißt, es ist diese Verdrängung, auch im Privaten ist es ja nichts anderes. Negative Dinge werden in den Hintergrund geschoben. Es werden Geschichten erzählt aus der Kindheit, alles war toll. Das heißt, das ist ein ganz normaler Mechanismus im Menschen, damit er sozusagen nicht ständig belastet ist mit der Fülle dieser Dinge, die einem im Leben möglicherweise auch negativ passieren. Das ist nicht in jedem Leben so. Es gibt Menschen, die haben ein sehr positives Naturell, haben auch einen Kontext, der, sagen wir mal, sehr vernünftig ist. Aber wir haben auch das Gegenteil. Ich meine, wir sehen ja, selbst so eine Stadt wie Erfurt hat ja doch eine Schicht auch, wo zum Teil grausamste Dinge passieren. Das ist ja gar keine Frage. Allein die Art und Weise des Umganges von Männern mit Frauen, man hätte ja gedacht, eigentlich vor 30, 40, 50 Jahren, das hat man doch langsam hinter sich gelassen, wie das wieder mit aller Macht wieder hineinbricht, der Rassismus, der da eigentlich dem zugrunde liegt. Das sind ja Dinge, die wir zwar diskutieren, und es gibt ja auch Menschen, die sich dafür einsetzen, dass das nun, sagen wir mal, anders wird. Aber wir merken auch, dass die Gegenbewegung ja auch sehr stark ist. Und gerade auch, was mich ja sehr, sehr wundert, bei dem Familienbild, dass rechtsextreme Parteien haben, dass da so viel Gefolgschaft, also viele Frauen dem Ganzen folgen, das ist für mich völlig unverständlich, aber es ist Realität. Und ich muss damit leben, zu sagen, ja, es gibt eben halt auch andere Welten in dieser Welt.
Dann kommen wir doch gleich mal zu einem, der ein anderes Weltbild hat und der auch eine andere Welt, eine andere Stadt und ein anderes Land möchte, nämlich der Herr Höcke. Dieses Gefälligkeitsgutachten, könnte man das sagen, wurde das aus Steuermitteln bezahlt? Es geht ja um die Plagiatsvorwürfe gegen den amtierenden Ministerpräsidenten.
Ja gut, erstmal haben wir den Fakt selbst, also ja, dass die Chemnitzer Universität erst so geprüft hat, dann so geprüft hat, dass eine Entscheidung getroffen worden ist, die gegen den Mario Vogt ausgegangen ist. Er will da Berufung einlegen, was ja alles richtig ist und korrekt ist und das soll ja auch so auf der Ebene laufen. Da werden wir höchstwahrscheinlich irgendwann mal durch einen Richter erfahren, wie der das sieht und wie wir das vielleicht dann einordnen können. Parallel dazu ist das natürlich, findet das im politischen Wettbewerb statt. Zum Teil ist das ja schon nicht mehr Wettbewerb, sondern Krieg. Und einen Teil dessen haben wir die Woche erlebt, diese Pressekonferenz, wo der berühmte, dubiose, aber Plagiatsjäger Weber, der war nicht immer klar ist, mit welchem Auftrag er das Ganze macht, wer ihn bezahlt, plötzlich Dinge präsentiert, wo man sagt, ja, muss man zumindest erstmal schauen, ja, an dieser Stelle, auch wenn einem der Mann nicht sehr sympathisch ist mit seiner ganzen Vorgehensweise und natürlich auch seiner politischen Ausrichtung. Aber er hat es erstmal vorgelegt. Interessant war ja, dass er scheinbar, von wem auch immer bezahlt, direkt vor der Wahl in Thüringen schon mal ein Gutachten vorgelegt hat. Das heißt, offensichtlich mit der Absicht, die Wahl zu beeinflussen und jetzt wieder sozusagen im Auftrag dieses Mal der AfD-Fraktion oder der AfD-Partei, ich gehe mal davon aus Fraktion, sonst hätten sie es nicht im Landtag alles machen können, also die Präsentation das vorlegt. Man muss erstmal das, was er da macht, erstmal anschauen, wie weit ist das tragen. Bis jetzt, was wir mitgekriegt haben, es ging im Wesentlichen um Fußnoten dieser Arbeit von Mario Vogt, seiner Doktorarbeit. Das heißt also nicht in der Substanz der Arbeit. Jetzt haben sie versucht nachzulegen und behaupten, das sei auch in der Substanz falsch zitiert worden und falsch verarbeitet worden. Und der Herr Weber und der Herr Höcke haben zusammen den Kern der wissenschaftlichen Arbeit von Herrn Vogt sozusagen in Frage gestellt. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe sie jetzt nicht gelesen, habe mich jetzt nicht mit allen Details beschäftigt, aber ich finde schon, der Umstand, wie zielgerichtet es im politischen Kampf eingesetzt wird, was da der Weber macht, das ist schon sehr bedenklich. Und wenn dann die Frage, wie wird denn das finanziert? Finanzieren Sie und ich über Steuermittel, indem die AfD auch Geld bekommt, natürlich das Ganze mit, da bekommt das natürlich einen besonderen Schlag. Und wenn dann der Fraktionsvorsitzende der AfD sich weigert, darüber Auskunft zu geben, was das gekostet hat und was man sozusagen dem Mann an Honorar bezahlt hat, damit er ein Gefälligkeitsurteil, und in dem Fall muss man schon sagen, also Gutachten vorlegt. Das ist schon interessant für eine Partei, die behauptet, sie würde doch sehr ehrlich und sehr offen im Gegensatz zu allen anderen ausgehen. Wir haben ja diese Geschichten gehabt, erst vor wenigen Wochen und Monaten, wo es um die Beschäftigung von Verwandtschaften auf Staatskosten ging. Das war schon eine ziemlich spannende Geschichte, die hat man weggeschoben seitens der AfD, die Umfragen zeigen das. Jetzt geht's weiter, man ist nicht offen an dieser Stelle und weiß auch, warum man dann sozusagen das nicht in der Öffentlichkeit haben will. Das finde ich schon bemerkenswert und das war für mich der eigentliche interessante Skandal an diesen Vorführungen, dass man nicht gesagt hat, was hat man denn bezahlt dem Mann dafür?
Ach, am liebsten würde ich mit Ihnen über Erdbeeren reden, denn die Pflücksaison hat angefangen. Mögen Sie Erdbeeren?
Oh ja, natürlich. Es gab mal irgendeinen alten Mönch, der gesagt hat, man soll die Früchte in der Zeit unbedingt viel essen, wo sie da sind. Bei uns ist aber inzwischen natürlich eine Situation, dass Erdbeeren über das ganze Jahr zu haben sind. Aber natürlich die frischen vom direkt aus der Gegend, wenngleich die Preise dafür ja auch dieses Jahr, mein lieber Mann, ja, also ganz schön gestiegen sind. Das ist schon nicht schlecht.
Na gut, kommen wir zurück zur Politik und zu öffentlichen Geldern, die in der Theateraffäre, das hat ja nun die weit über 1 Million gekostet und das ist jetzt so, ja, muss halt sein, das sind ja auch öffentliche Gelder, müsste das nicht auch noch transparenter laufen, was da am Theater gelaufen ist und was da schiefgelaufen ist und wieso jetzt so viel Geld gezahlt werden muss?
Naja, es ist jetzt zu einem Abschluss gekommen, zu einem relativen, ja. Wir werden ja mit den Folgen zu tun haben in der Kulturarbeit hier in Erfurt. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das kriegt ja niemand geschenkt. Das heißt, wenn man erstmal nachrechnet, das würde mich mal schon mal interessieren, ob jemand sich mal hinsetzt in der Stadt, Journalisten oder wer auch immer, einfach mal einen Schlussstrich zieht, sagt, ja, die Entschädigung für die Gleichstellungsbeauftragte fast 500.000, die Entschädigung und Lohnnachzahlung für Mondamon über 500.000, dann sind die Gutachten, das geht ja um 100.000 an der Stelle, sind ja keine Peanuts, sag ich mal. In der Summe würde mich schon mal interessieren, was hat diese ganze Geschichte uns gekostet und was hat sie gebracht? Wir wissen ja bis auf den heutigen Tag, das ist ein Dilemma der Recherche hier in der Gegend. Ich habe nur Auszüge davon gesehen gehabt, aber das Material ist nicht veröffentlicht mit vielen juristischen Hinweisen. Aber wir wissen immer noch nicht, was überhaupt der Kern des sozusagen des
Vorwurfs
Gutachtens war, Wer hat was wo an zu welcher Zeit dort getan? Es wird ja vieles vermengt. Es wird immer wieder auch in der Berichterstattung verkürzt dargestellt. Der Ermunterung hätte sexuelle Übergriffe sozusagen mit vor. Nein, das ist Unsinn. In seiner Zeit als Intendant im Haus sei das passiert. Also er selbst persönlich trägt keine jetzt direkte Verantwortung dafür. Also insofern sage ich mal, gab es auch viel so merkwürdige Berichterstattung dazu. Und ich würde mich doch durchaus freuen, wenn am Ende irgendwann mal ein richtiger Strich drunter gezogen ist und wir auch mal darüber reden, welchen Sinn ergeben diese Art von Aufgeregtheiten in einer Stadt, wenn am Ende nichts Genaues weiß man nicht rauskommt und gleichzeitig ja so mal über 1,5 Millionen dem Kulturleben der Stadt, auch dem Theater entzogen werden. So einfach würde ich da aus der Geschichte nicht rausgehen wollen.
Also ein Plädoyer für Transparenz und auch gegen Machtbündelung, dass zu viel Macht gerade in dem Bereich auf einer Person liegt, das kann man zumindest schon mal als Resümee ziehen. Und die Konsequenzen
werden auch ein Intendant, so eine Art im Radio frei. Da bin ich nicht ganz so. Ich glaube nicht, dass diese ganzen Kollektivlösungen in den Theatern die Theater wirklich weiterbringen. Das kann auch immer gute Sachen ergeben, das ist gar keine Frage. Aber der kreative Prozess, das ist so, wie natürlich kann man Picasso auch in einem Beirat hätte man zusammenstellen können, der ihm berät, was er malen soll. Ja, aber ich glaube, es war schon ganz gut, dass er ohne Beirat gemalt hatte und das gemacht hat, was er dachte machen zu müssen. Ja, im Theater auch. Wir kennen eine ganze Reihe, zum Teil sehr schrulliger Typen, die große Theaterbühnen bespielt haben, die Intendanten, da gibt es viele, die sagen, ja, der war brutal, der war das und das, aber trotzdem waren dann am Ende das, was auf den Bühnen stand, durchaus was Hervorragendes. Das ist uns nicht ohne weiteres gelungen. Ich sage mal, wir sind hier in Thüringen trotz unserer Ansprüche und trotzdem, dass sehr viel Geld ja wirklich auch in die Kultur fließt. Wir geben mehr Geld für die Kultur pro Bevölkerungskopf aus als Nordrhein-Westfalen oder andere. Die haben ja einen Fußball oder was auch immer. Bei uns ist eben halt die Kultur so wichtig. Und ich glaube schon, dass einzelne Kreative durchaus da eine Rolle spielen können. Und da ist leider sozusagen auch die Begleiterscheinung, dass natürlich auch unter diesen Leuten zum Teil nicht alle glücklich werden und nicht alle sozusagen froh sind, dass sie da sind und andere wiederum kulturell sozusagen zum Leuchten kommen. Also insofern sage ich mal, ich bin nicht jemand, der infolge dieses Prozesses sagt, nein, ein Intendant dieser Posten hat sich überlebt. Ich glaube nicht, dass wenn wir kreativ bleiben wollen auf der Bühne, dass das sozusagen die Zukunft sein wird, dass wir kollektiv immer alles entscheiden.
Dann brauche ich von Ihnen jetzt noch eine gute Nachricht, um halbwegs befriedet hier aus der Runde rauszugehen.
Naja, die Woche ist meine kurz mal aufgeblitzt, dass auch Trump hat das angekündigt, dass man zwischen den USA und den Iran vor einer Einigung steht, was sozusagen die Verlängerung des Waffenstillstandes anbelangt ist, um 60 Tage, um weiter verhandeln zu können. Und gleichzeitig war immer mit benannt worden, dass die Straße von Hormuz dann aufgemacht wird. Das wäre ja für uns alle, für die Wirtschaft, für die Tanksäulen, für uns alle sozusagen eine sehr, sehr gute Nachricht, wenn das klappt. Das ist immer so mit Skepsis verbunden, weil Donald Trump kündigt in der Woche 3, 4, 5 Sachen an, von denen er gar nicht vorhat, die zu halten. Das heißt also, wir haben uns daran gewöhnt, dass das ein Politiker ist, wo man kein einziges Wort glauben kann, bis man es gesehen hat oder direkt vernommen hat. Aber ich habe heute Morgen mal in die New York Times noch reingeschaut. Die sind auf Platz 1, das ist ihre Aufmachung, sind wirklich überzeugt, weil anhand ihrer Recherchen, dass tatsächlich so ein Abkommen kurz bevorsteht. Das wäre natürlich jetzt für die Woche sehr schön, wenn das klappen würde. Das würde ein bisschen zur Beruhigung der allgemeinen Lage beitragen. Wir finden natürlich neue Themen, über die wir uns aufregen und vergessen sehr schnell, wie das war mit dem teuren Benzin. Aber zumindest es wäre gut für alle, auch für die Stimmung in diesem Land, wenn das tatsächlich Realität würde.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Feiertag. Viel Freude mit den Tieren und die Auswertung der Frage gibt es dann nächste Woche um die gleiche Zeit, Montag 9 oder 18 Uhr.
Ich hoffe, dass morgen früh der Waschbär auch schläft und hier Ruhe ist in der Straße. Das wäre auch schon mal ganz gut. Ne?
Tschüss, bis später. Ciao.
Alles klar, tschüss, bis nächste Woche.